Ja, eigentlich ist ja inzwischen modern, PowerPoint-Präsentationen zu machen. Und da sage ich immer spaßeshalber, das mache ich manchmal, aber nur bei Seniorenvorlesungen. Weil bei denen denke ich, die müssen auch was zu gucken haben. Wenn sie schon nichts mehr hören, können sie wenigstens dann das mitverfolgen. Aber sonst bin ich noch von der alten Schule und verteile Handouts. Jetzt auch nicht mehr ganz von der alten Schule, weil wir haben in Leipzig an der Universität eine Lernplattform, die den schönen Namen Moodle trägt. Und es gibt jetzt in den Vorlesungen ein oder zwei Studierende noch, die ein Handout ausgedruckt haben wollen. Die anderen haben alle inzwischen es im Laptop digital und schreiben auch digital mit. Also das hat sich tatsächlich in den letzten 10 Jahren vollkommen revolutioniert, muss man sagen. Ist ja auch ökologisch vielleicht sinnvoller. Frau Dietrich, sehr geehrte Damen und Herren, ich soll über den Titel meines Buches ja sprechen. Hirte, Meister, Freund, überrascht von der Seelsorge Jesu. Und ich habe jetzt für diesen Vortrag nichts Neues erarbeitet, aber ich versuche irgendwie, sage ich mal, Schwerpunkte aus diesem Buch und so eine Art Quintessenz dessen, was ich da erarbeitet habe, Ihnen vorzutragen und freue mich, wenn wir auch danach noch darüber reden können. Aber vielleicht dazu ein paar Vorbemerkungen. Es hat 100 Jahre lang kein Buch mehr über die Seelsorge Jesu gegeben. Jedenfalls kein wissenschaftliches Buch. Aber soweit ich weiß, auch sonst nicht. Wenn Sie mal googeln, dann finden Sie ganz wenig zu diesem Thema. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, wo doch für die christliche Seelsorge Jesus als Seelsorger so etwas wie der Prototyp gewesen ist, der, sage ich mal, die Rahmenrichtlinien für unsere Seelsorge vorgibt. Warum kein Buch über Jesus als Seelsorger? Und das hat, denke ich, einen ganz schlichten Grund, nämlich einen theologischen, dass ja im 19. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte, die Angaben der Evangelien über das Leben Jesu sehr in Frage gestellt worden sind. Albert Schweitzer war derjenige, der die Ergebnisse dieser Infragestellungen zusammengefasst hat in einem berühmten Buch, Das Ende der Leben-Jesu-Forschung. Also er ist in diesem Buch zu dem Schluss gekommen, wir wissen nichts Genaues über Jesus. Wie er gelebt hat, wann er gelebt hat, so das alles bleibt irgendwie im Dunkeln der Geschichte. Deswegen hat dann der berühmte Rudolf Bultmann gesagt, das Einzige, was sicher ist, ist das des Gekommenseins Jesu. Also wir wissen nichts, aber das außerdem, dass er da war, dass er gelebt hat. Ich lebe seit 18 Jahren in Ostdeutschland, in Leipzig, und dort hat die DDR allerdings 40 Jahre noch was ganz anderes vertreten. Sie hat nämlich in den Schulen vertreten, dieser Jesus hat nie gelebt. Das ist sozusagen die Erfindung seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger. Also da ist das jetzt nochmal eingedampft worden, ja, was Bultmann immerhin noch festgehalten hat. Ich habe Lehrer gehabt in Tübingen, die haben das viel weniger kritisch gesehen. Peter Stuhlmacher zum Beispiel war der Überzeugung, dass die Evangelien im Wesentlichen zuverlässig sind in dem, was sie über Jesus schreiben. Ich habe mir das zu eigen gemacht, muss ich sagen. Und selbst für jemand, der jetzt ein kritischer Theologe ist und noch, sage ich mir jetzt mal, an diesen kritischen Vorbehalten gegenüber den Evangelien festhält, auch von dem würde ich sagen, gilt ja, dass das, was in den Evangelien über die Seelsorge Jesu berichtet wird, das ist stilbildend geworden für 2000 Jahre Geschichte christlicher Seelsorge. Denn das, was Jesus da oder was von Jesus erzählt wird, das ist ja auf sehr unterschiedliche Weise verbreitet worden. Also durch Gemälde, Fresken zunächst einmal, aber natürlich auch als Text und in Gedichten, in Musikstücken, in Liedern und so weiter und so fort. Also das, was in den Evangelien steht, das ist sozusagen wirksam geworden. Und alles andere, ja, das wissen wir nicht. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt, dass das, also auch wissenschaftlich irgendwie überzeugt, dass das, was in den Evangelien berichtet wird, dass das historisch auch zuverlässig ist. Und zwar bin ich davon deswegen überzeugt, dass wir diese Berichte in vierfacher Gestalt ja haben. Und dass die alte Kirche, genauer gesagt die Urchristenheit, darauf verzichtet hat, das zu harmonisieren, das spricht doch dafür, dass sie diesen Berichten so natürlich in diesem Zusammenklang der vier Evangelien vertraut hat. Es hat in der Kirche tatsächlich im zweiten Jahrhundert den Versuch gegeben, die Evangelien zu harmonisieren und ein Evangelium nur noch zu lesen im Gottesdienst. Das hat sich nicht durchgesetzt. Also die christliche Gemeinde war offen genug, und das meine ich, spricht für die historische Zuverlässigkeit, dass man da nichts geglättet hat, sondern es so überliefert hat, wie es auf einen gekommen war, es so stehen zu lassen. Das wäre die erste Vorbemerkung. Und die zweite Vorbemerkung, das ist, meine ich, auch noch sehr wichtig, so wie die Evangelien Jesus als Seelsorger uns vor Augen stellen, so hat seine Seelsorge ausgesehen. Allerdings ist Jesus nur in eingeschränkter Weise Vorbild unserer Seelsorge. Also die Seelsorge Jesu aus den Evangelien ist nicht eins zu eins als Blaupause für unsere Seelsorge zu nehmen. Das muss ich einschränkend sagen. Warum? Jesus ist ja nicht etwa der erste Seelsorger, sage ich mal, christliche Seelsorger in einer langen Reihe von folgenden Seelsorgern und Seelsorgerinnen durch 2000 Jahre. Denn, warum ist das nicht so? Er ist ja auch heute in einer anderen Weise präsent in jedem Seelsorgegespräch, das von einer Christin oder einem Christen geführt wird. Und das unterscheidet ihn ja zunächst einmal grundsätzlich von jedem anderen christlichen Seelsorger. Wenn wir in der Ewigkeit sind, sage ich mal, dann nehmen wir nicht mehr teil an den Seelsorgegesprächen. Das glauben übrigens die Katholiken, ja. Die Heiligen, die nehmen weiter irgendwie teil am Leben der hier auf Erden Lebenden. Aber das glauben wir doch als Evangelische nicht, weil wir davon keine Anhaltspunkte haben im Neuen Testament. Also Jesus ist der unsichtbare Dritte in jedem Seelsorgegespräch, christlichen Seelsorgegespräch bis heute, und das macht ihn exzeptionell. Und noch etwas anderes macht ihn exzeptionell. Es heißt an vielen Stellen in den Evangelien von Jesus, er wusste, was im Menschen war. Wie viel hätte ich manchmal darum gegeben, das auch zu wissen, ja, was im Gegenüber war, aber das konnte ich nicht sagen, weil der Mensch ist ja wie ein Tintenfisch, hat Zwingli gesagt. Wenn ein anderer Mensch ihm nahe kommt, ihm auf die Schliche kommt, sage ich mal etwas negativ, dann fängt er an, Tinte zu versprühen, ja, um zu verhindern, dass wir ihn erkennen, so wie er ist. Das ist ja eine der Hauptschwierigkeiten in Seelsorgegesprächen. Die Therapeuten, Therapeutinnen, die haben uns das sehen gelehrt, ja, wie da Übertragungen plötzlich eine Rolle spielen und vieles andere mehr. Das ist bei Jesus nicht. Jesus' Seelsorge, die ist sozusagen irrtumslos. Aber das kann man von keiner menschlichen Seelsorge sagen. Also das ist nochmal eine Erklärung dafür, wieso die Seelsorge nicht einfach als Blaupause Verwendung finden kann, wenn wir über seine Seelsorge jetzt nachdenken. Soweit einmal die beiden Vorbemerkungen und jetzt zum ersten Punkt. Jesus, der Seelsorger ohne Methode. Jesus, der Seelsorger ohne Methode. So hätte ich gerne das Buch genannt, aber man ist da als Autor immer ein bisschen angewiesen auf das, was die Verlage sagen, und die fanden das zu theoretisch. Und da konnte ich mich also nicht durchsetzen. Warum bin ich der Meinung, dass Jesus der Seelsorger ohne Methode war? Weil nach meiner Beobachtung in den Evangelien Jesus keine bestimmte seelsorgliche Methode hatte, sondern Menschen in ihrer je individuellen Mannigfaltigkeit begegnet ist. Das fällt einem ja auf, wenn man einfach so die Evangelien hintereinander weg einmal mit seelsorglicher Brille durchliest, dass Jesus sehr verschieden, ja gegensätzlich Menschen begegnet ist. Dieses Charakteristikum der Seelsorge Jesu zeigt sich beispielsweise in den sehr unterschiedlichen Forderungen, die er an Menschen stellt. Die Mitglieder des Zwölferkreises, also die 12 Jünger, und da gab es ja auch Frauen, die mit ihm durch Israel gezogen sind, die hat er aufgefordert, Familie und Beruf zurückzulassen, um ihm zu folgen. Aber es gab durchaus auch Menschen, die gerne ihm nachgefolgt werden, wären, denen er gesagt hat, nein, geht zurück in eure Familien und bezeugt, was euch widerfahren ist. Also zum Beispiel der geheilte Gerasener, der ist so ein typisches Beispiel aus Markus 5. Der will mit Jesus durch Israel ziehen, aber Jesus erlaubt es ihm nicht. Oder mit der Samariterin am Brunnen führt Jesus ein sehr langes theologisches Gespräch. Das ist der wunderbarsten theologischen Gespräche. Ihre Intelligenz würde jeder theologischen Fakultät in Deutschland zur Zierde gereichen. Wenn ich solche Studierenden hätte, da wäre die Sache für die Zukunft schon mal gerettet. Also Jesus erkennt natürlich auch, was es für eine Frau ist, was für ein Potenzial in ihr steckt, würden wir heute modern sagen. Und er führt sie über mehrere Stufen zur Erkenntnis seiner Messianität, dass er der Messias ist. Und sie kommt zum Glauben, und ich habe das durch einen meiner Lehre gelernt, was macht sie, als sie Jesus als Messias glauben kann? Sie lässt ihren Krug stehen am Brunnen. Das würde sie niemals gemacht haben, weil das das wichtigste Gerät ziemlich war für eine Hausfrau damals, wenn da nicht etwas ganz Tiefes in ihr passiert wäre. Und legt ja dann Zeugnis davon ab in ihrem Dorf. Wie ist es mit Pontius Pilatus? Mit dem, also der fängt ja auch mit Jesus ein theologisches Gespräch an, da ist ja im Grunde genommen so gar kein Unterschied. Aber er ist ein Skeptiker, und Jesus deutet ihm seine Messianität in verhüllter Weise an, also nicht so deutlich wie das bei der Samariterin, Johannes 18 und 19, können Sie das nachlesen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Pilatus bleibt leider in seiner skeptischen Weltsicht gefangen. Was ist Wahrheit? Antwortet er Jesus. Und Jesus verzichtet darauf, ihn in irgendeiner Weise weiterhin zu belehren oder mit ihm in ein Gespräch zu treten. Er bricht ab, und es heißt ausdrücklich, dass er kein Wort mehr mit ihm gesprochen hat. An vielen Stellen in den Evangelien wird von der Vollmacht berichtet, mit der Jesus die Krankheiten von Menschen heilte, sie aus ihren Bindungen befreite. Im Gegensatz dazu wird in Markus 6 ausdrücklich festgehalten, dass Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth nicht eine Tat tun konnte. Also Jesus war an dieser Stelle ganz beschränkt, begrenzt. Da konnte er nichts tun, während er sonst immer alle, die zu ihm kamen, geheilt hat. In der Seelsorge Jesu kommt das menschliche Leben in seiner ganzen Komplexität zur Sprache. Und ich denke, dass diese Paradoxie des Eingreifens Jesu der Komplexität des Lebens insgesamt und speziell des Lebens von den unterschiedlichen Menschen, von uns unterschiedlichen Menschen entspricht. Und deswegen lässt sich die Seelsorge Jesu nicht methodisch so ohne weiteres auf einen Nenner bringen. Also, um es nochmal anders zu sagen, hinter dieser besonderen Form der Seelsorge Jesu steht seine Einsicht in die menschliche Individualität. Jeder Mensch muss aufgrund seines ganz eigenen Charakters und Werdegangs unterschiedlich behandelt werden. Wenn ich Sie hier so vor mir sehe, sieht niemand von Ihnen so aus wie die oder der andere. Ja? Und das gilt eben nicht nur für unser Angesicht, sondern das gilt genauso für unser Charakter oder sogar für unser Wesen, was immer das genau ist, und für unsere Seele. Dazu kommt noch die jeweils besondere Lebenssituation, in der sich ein Mensch gerade befindet. Unterschiedliche äußere Umstände machen ein gegensätzliches seelsorgliches Vorgehen bisweilen notwendig. Und schließlich hängt die Mannigfaltigkeit des seelsorglichen Vorgehens Jesu mit dem Ziel seiner Seelsorge zusammen. Ich habe von Karl Heim, im letzten Jahrhundert Professor in Tübingen, wahrscheinlich da der bekannteste, gelernt, dass Jesus in der Bergpredigt Menschen, Zitat, in ein hohes, sorgloses Leben in Gott hineinziehen will. Und damit ein Mensch dieses hohe, sorglose Leben in Gott erreichen kann, braucht eben jeder Mensch andere Dinge, die er lassen bzw. tun soll. Deswegen auch diese Unterschiedlichkeit der Seelsorgeinterventionen Jesu. Soweit einmal dieser erste Punkt und jetzt zweitens sich wandelnde Bedeutung der Bilder und Titel. Die Christenheit hat sich zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden und Kulturen in ihrem seelsorglichen Handeln von diesen Bildern, Titeln, Gleichnissen, Erzählungen Jesu aus den Evangelien inspirieren lassen. Ich habe das am Anfang schon gesagt, ja. Es ist immer gut, wenn wir als Theologen, Theologinnen auch einmal unseren Blick weiten und außerhalb der Theologie schauen, wie da ausgelegt wird. Ich komme ja aus Leipzig, da haben wir wahrscheinlich den größten nicht-theologischen Ausleger der Evangelien gehabt. Sie wissen, wen ich meine. Johann Sebastian Bach. Bei uns dreht sich eigentlich alles um Bach. Bisschen auch noch Felix Mendelssohn Bartholdy, aber eigentlich Bach. Und dieser Bach ist nach den Worten des Erzbischofs von Uppsala aus dem letzten Jahrhundert, Nathan Söderblom, der hatte eine Professur für Religionsgeschichte in Leipzig, und bevor er Erzbischof wurde, und der sagte, bei einem Besuch eines Oratoriums von Bach in der Thomaskirche, manche waren vielleicht schon da und haben auch eine gehört, da ist ihm deutlich geworden, dass Bach der fünfte Evangelist gewesen sei. Und ich muss sagen, dass ich auch Phasen in meinem Leben gehabt habe, wo, ja, die Evangelien unvertont mir nicht viel gesagt haben, aber in der Interpretation, in der Auslegung und Vertonung und so weiter, ist ja nicht nur die Vertonung bei Bach, da haben sie doch mich noch erreicht. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz berechtigt, ist der fünfte Evangelist. Und das gilt natürlich erst recht in Zeiten, wo Menschen keine Bücher hatten oder eben nicht lesen konnten und Bücher viel zu teuer waren. Im Laufe der Geschichte der Kirche sind ganz unterschiedliche Bilder und Titel Jesu Christi in den Vordergrund getreten. Die christliche Kunstgeschichte beginnt übrigens interessanterweise mit der Darstellung des guten Hirten. Wie schön, dass wir hier ein Lied gesungen haben vorhin, eine Vertonung des 23. Psalms. Der ist tatsächlich schon für die frühe Christenheit wohl der Auslöser gewesen, in Jesus zuerst den guten Hirten zu sehen. Und nach dem Johannesevangelium hat ja Jesus selbst eine große Rede gehalten, wo er sich als guter Hirte vorgestellt hat, in vielen Einzelheiten, was dieses gute Hirte sein ausmacht. Man war ja am Anfang in der christlichen Gemeinde unsicher, ob man überhaupt Jesus darstellen darf. Als Sohn Gottes galt ja für ihn auch das Bilderverbot eigentlich. Man hat es dann doch getan und allerdings zunächst hat man nicht ein Porträt Jesu gemalt. Das war verboten. Aber man hat ihn sozusagen in einem Bild, dem Bild des guten Hirten eben. Jesus war ja nicht Hirte, er war ja von Beruf Zimmermann, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja. Deswegen also, man hat ihn in einem Symbol dargestellt. Und die älteste erhaltene Darstellung befindet sich in einer römischen Katakombe aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Und da ist Jesus als Jüngling mit einem Hirtenstab und einem Milcheimer dargestellt. Er trägt eine geschürzte Tunika, die Schienbeine sind zum Schutz kunstvoll umwickelt. Und auf seinen Schultern ruht ein Schäflein, das die zum ewigen Leben gerettete Seele symbolisiert. Dieses Bild vom guten Hirten wird zum Christusporträt schlechthin in den folgenden Generationen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte Probleme mit diesem Bild als Jesu als guten Hirten, weil ich eben kein dummes Schaf sein wollte. Und vielleicht waren manche von Ihnen schon einmal in Ravenna. In Ravenna gibt es ein berühmtes Gebäude, das ist das Mausoleum der Galla Placidia. Und in diesem Mausoleum findet sich ein wunderbares Mosaik, das buntes Mosaik byzantinischer Herkunft, das Jesus Christus als guten Hirten zeigt. Es stammt aus dem 5. Jahrhundert. Farbenfroh, unvergesslich, wenn man es nur einmal gesehen hat. Die Schafe sind hier keine dummen Schafe. Vielmehr werden sie würdevoll gestaltet, aufmerksam, von einem hoheitsvoll anmutenden Hirten geweidet. Zwar ist der Blick sämtlicher Schafe auf Jesus gerichtet, der sitzt inmitten seiner Schafe auf einer Felsstufe, aber jedes der Schafe nimmt eine andere Körperhaltung ein und steht oder liegt in lockerer Anordnung um Jesus herum. Ich habe das so gedeutet, Seelsorge darf nicht mit Uniformierung oder gar mit Entmündigung und Kleinmachen verwechselt werden. Intelligente Schafe brauchen vom guten Hirten nicht am Gängelband gehalten zu werden. Sie können vom Geist Gottes erfüllt selbst den richtigen Weg erkennen. Was sie brauchen, ist Förderung und Ermutigung und gegebenenfalls auch einmal eine Warnung. Im Mosaikbild dort in Ravenna berührt eine Geste des guten Hirten mich jedenfalls besonders stark. Mit der linken umfasst Jesus ein goldenes Kreuz, das ihn als Erlöser ausweist, und mit der rechten liebkost er ein Schaf an seinem Kopf. Und die darin ausgedrückte Zärtlichkeit symbolisiert, wie ich finde, in besonders gelungener Weise die Liebe, die Jesus zu seinen Schafen hat. Im Mittelalter hat dann der Begriff des Freundes eine große Rolle für Jesus als Seelsorger gespielt. Das hängt mit der Mystik zusammen, die ja das Bild vom richtenden, wiederkommenden Christus verändert hat. Das ist das, was man in den Tympana der großen Kathedralen sieht. Vor dem muss man sich fürchten. So war das Gottesbild im Mittelalter. Aber die Mystik des Mittelalters hat erkannt, dass Jesus der liebende Herr ist. Und das sah sie am besten ausgedrückt im Begriff des Freundes. Und die größte christliche Mystikerin, die wir bisher hatten, Teresa von Avila, ist ja eine etwas jüngere Zeitgenossin Martin Luthers, die hat ihre Beziehung zu Jesus ganz stark eben in diesem Bild des Freundes festgemacht. Sie schreibt: In allem kann man mit dir umgehen und sprechen, wie es uns gefällt. Sobald man einmal den ersten Schrecken und die Furcht vor eurer Majestät verloren hat. Also sie ist eine mittelalterliche Frau in gewisser Weise, aber sie erkennt Jesus, der darf wie ein Freund angesprochen werden. Also Es gibt noch eine andere Stelle von ihr, die finde ich eigentlich am schönsten. Ich kann mit ihm umgehen wie mit einem Freund, obwohl er doch Herr ist. Denn meiner Meinung nach ist Beten nichts anderes als verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Wunderbare Aussagen ihres Verhältnisses auch zu Jesus. Aber ich muss, damit es nicht zu idyllisch bleibt, doch auch noch eine andere Geschichte erzählen, weil ja oft in der Paradoxie die Wahrheit liegt. Ich muss die Gegensätze zur Sprache bringen. Und das ist dann die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Sie hat ja viele Klöster in Spanien gegründet und da ist dann einmal, am Abend, als sie die Stadt fast erreicht hatte, wo das neue Kloster entstehen sollte, ist ein Wagenrad gebrochen, ihrer Kutsche. Und das war gefährlich in Spanien, weil es natürlich Räuber gab und wenn man da also außerhalb der Stadt hätte übernachten müssen. Und dann hört sie in ihrem Inneren eine Stimme und es ist die Stimme Jesu, so tue ich allen meinen Freunden, sagt Jesus. Manche lachen, die wissen also, wie es weitergeht. Und da habe sie schlagfertig geantwortet, deswegen hast du auch so wenige. Also, sie hat Jesus Zeit ihres Lebens mit ihrer Majestät angeredet, ja, das ist die eine Seite, aber trotzdem alles mit ihm besprochen, was ihr sozusagen auf dem Herzen lag. Für die Seelsorge dann in der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde das Bild von Jesus als Lehrer, der Meister, zentral. Es war danach seine primäre Aufgabe, Menschen den Weg zu einem tugendhaften Leben und zur Unsterblichkeit zu weisen. Parallel dazu war die Vorstellung der Aufklärung die, Menschen zu helfen, in der Seelsorge ein glückliches Leben in dieser Welt zu führen. Da haben wir uns ja, sage ich jetzt mal, als religiös heißtemperierte Menschen, ich vermute mal, die meisten von Ihnen gehören dazu, immer etwas schwer getan, ja, Christsein mit Glücklichsein zu konnotieren. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, obwohl ich glaube, dass wenn Jesus sagt, dass er uns ein erfülltes Leben, volle Genüge geben will, dann ist ja doch wenigstens die Dimension dieses Glücklichseins doch da auch irgendwie mit enthalten. Dietrich Bonhoeffer, das ist so mein Hero-Ship, der hat mal gesagt, ein Mensch, der nicht genießen kann, das ist eigentlich gar kein richtiger Mensch. Also das ist schon auch ein hartes Wort, aber er konnte es nach allem, was wir wissen und deswegen konnte er aber eben auch, das Martyrium ohne zu klagen auf sich zu nehmen. Das bedingt sich vielleicht gegenseitig. Nur wenn man auch genießen kann, kann man auch das aus Gottes Hand nehmen, was einem nicht so gefällt. Die Schwierigkeiten, das Leiden. Vielleicht noch ein Schlussgedanke zu diesem zweiten Punkt. Ich habe jetzt so die Wandlungen der Bedeutung der Titel für Jesus, Titel und Bilder für Jesus in der Geschichte so angedeutet. Was mir bei dem Schreiben des Buches an meinem eigenen Leben aufgefallen ist, dass für mich im Laufe meines Lebens unterschiedliche Bilder und Titel für Jesus in den Vordergrund getreten sind. Das habe ich ja schon erzählt, als Pubertierender war das ganz stark, als ich Christ wurde, eben das Bild Jesu als Freund. Und jetzt, je älter ich werde, offensichtlich nähere ich mich dem Bild Jesus als Hirte an. Also wenn man anfängt, irgendwie auch Einschränkungen zu haben, gesundheitlicher Natur oder wie auch immer, wenn sich der Lebenskreis etwas verkleinert, da hat man dann doch den Eindruck, ja, man braucht einen guten Hirten, der einem hilft, die Einschränkungen zu bewältigen, der einen eben auch mal auf die Schulter nimmt, ja. Wie ein Kind, das ja auch wahrscheinlich deswegen mit dem guten Hirten viel anfangen kann. Also im Laufe des Lebens wechselt die Bedeutung solcher Bilder und das gilt natürlich dann auch für die seelsorgliche Begleitung. Bei einem Menschen kann es sehr hilfreich sein, ihn auf Jesus als den guten Hirten hinzuweisen. Bei einem Jugendlichen zum Beispiel wird das wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Da ist es doch sinnvoller, von Jesus als dem Freund zu sprechen. Und vielleicht auch bei Frauen etwa, die schwere Dinge mit ihren Vätern erlebt haben, da kann es auch gut sein, nicht unbedingt Jesus als Vater vor Augen zu stellen. Es kann auch umgekehrt sein, ja, dass solche Frauen gerade in Jesus den Vater finden, den sie eben ihr Leben lang sich ersehnt haben. Muss man auch etwas vorsichtig sein. Jetzt zum dritten Punkt, der Raum der Seelsorge Jesu. Das habe ich Ihnen ja aufgeschrieben. Da gibt es meiner Meinung nach einige Konturen, die man festmachen kann in den Evangelien. Also auch wenn Jesus ein Seelsorger ohne starre Methode war, lassen sich doch Konturen erkennen, die seinem seelsorglichen Handeln ein unverwechselbares Gepräge gegeben haben. Und hier erstens, zur Seelsorge Jesu gehört die Entdeckung der Würde des Einzelnen. Jeder Mensch hat als Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes, eine unverwechselbare Eigenart und Würde. Also die Würde, die Rede von der Würde des Menschen ist ja meiner Meinung nach nichts anderes als die säkularisierte Form vom Ebenbild-Charakter des Menschen zu sprechen. Das kann man eben Bild, da muss man ja sofort auch von Gott sprechen, da das in einer angeblich weltanschaulich neutralen Gesellschaft nicht geht. Da muss man dann also seine Zuflucht zu anderen Begriffen nehmen und das ist Würde des Menschen. In seinem seelsorglichen Handeln tritt, was auf dem Hintergrund des antiken Denkens besonders ungewöhnlich ist, die Kategorie des Einzelnen in den Vordergrund. Denken Sie nur an das berühmteste Gleichniskapitel des Neuen Testamentes, das ist Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Aber hier vielleicht vor allem vom verlorenen Schaf. Das wäre ja sehr dumm, wenn ein orientalischer Hirte 99 Schafe in der Wüste alleine zurücklassen würde, um ein einzelnes verlorenes zu suchen. Das hätte kein antiker Hirte gemacht. Jesus spricht hier mit dem Stilmittel der klärenden Übertreibung. Ja, er will deutlich machen, dass er eben alle menschlichen Erwägungen, Sicherheitsdenken hinter sich lässt, um das einzelne Schaf wiederzufinden. So wichtig ist ihm der einzelne Mensch, dass er alles andere vergisst. Die 99 Schafe in der Wüste zurücklässt. Und genauso ist es im Grunde genommen beim Gleichnis vom verlorenen Groschen. Die Engel im Himmel feiern eine Party, wenn ein einziger Mensch umkehrt. Sie kennen die Bibelstelle, dass sie eine Party feiern? Ja, also es wird Freude sein bei den Engeln im Himmel. Sie werden dann wahrscheinlich Mozart spielen. Sie wissen, Karl Barth hat gesagt, also die Engel im Himmel, die spielen natürlich normalerweise Bach. Ist ja klar. Karl Barth war ein ganz großer Fan von Mozart, hat sich jeden Morgen mit einer Mozartplatte wecken lassen. Und er hat aber dann zugestanden oder gesagt, naja, wenn Sie frei haben, dann spielen Sie Mozart. Also deswegen komme ich darauf, dass hier dann Mozart gespielt wird, wenn ein Sünder zur Umkehr kommt. Zweitens, Ausrichtung auf die Menschen am Rande. Beim Lesen der Evangelien fällt auf, dass die Seelsorge Jesu sich nicht nur, das sollten wir uns klar machen, denn viele von uns gehören, glaube ich, nicht zu den Menschen am Rande. Ja, wir haben ein anständiges Verdienst und leben einigermaßen bürgerlich gesittet. Ja. Aber es fällt doch auf, dass Jesu seelsorgliches Handeln sich auf die konzentriert oder fokussiert vielleicht sogar, die mehr am Rande der Gesellschaft damals sich befanden. Kranke, Besessene, Wirtschaftskriminelle, Prostituierte. Das war das primäre Seelsorgeklientel Jesu. Und zu den Menschen am Rande gehörten in der Antike auch die Kinder. Ist auch interessant. Jesus gehört zu den Entdeckern des Kindes. 1700 Jahre vor Rousseau, das ist Jean-Jacques Rousseau, das ist wirklich immer auffällig. Und die Jünger, die sind ganz gefangen, ja, in diesem antiken Denken, dass Kinder eigentlich nichts gelten. Es gab viel zu viele, ja, Und deswegen waren den Jüngern die Kinder lästig, ja. Und Jesus, das ist ja eines der Bibelverse, die oder Bibelabschnitte, die bei den Taufen gelesen werden, in der Landeskirche jedenfalls, zeigt diese Hochschätzung des Kindes. Lasset die Kinder zu mir kommen, ihnen gebührt das Himmelreich. Drittens, Jesus' Seelsorge geschieht im Raum der Freiheit. Dazu ein Beispiel zur Illustration. Jesus heilt den blinden Bartimäus und was macht Jesus davor? Er fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Also Jesus degradiert den blinden Bartimäus nicht etwa zum Objekt seiner Fürsorge, sondern er spricht ihm damit ja Würde und Freiheit zu. Er soll sagen dürfen, was Jesus ihm tun soll. Und der Bartimäus versteht das und antwortet, ich habe richtig ihn vor mir. Er richtet sich auf und antwortet Jesu, Rabuni, dass ich sehend werde. Meister, dass ich sehend werde. Markus 10. Viertens, grenzüberschreitende Seelsorge. Eng verbunden mit der Gewährung von Freiheit ist eine weitere Kontur der Seelsorge Jesu. Es lässt sich nämlich beobachten, dass Jesus die gesellschaftlichen und religiösen Vorschriften und Konventionen seiner Zeit um der Liebe und um des Lebens willen hinter sich lässt. Die antiken Gesellschaften waren ja unglaublich unfrei. Nur eine Oberschicht war freier, aber das war eine winzige Minderheit im Römischen Reich, muss man sich immer klar machen. Und selbst diese Oberschicht war nicht frei in unserem Sinne von Konventionen. Sie kennen alle Kaiser Konstantin. Er ist der eigentlich illegitime Sohn seines Vaters, der auch ein Mitkaiser war, von Diokletian in Trier. Und seine Mutter, die Mutter Konstantin, die berühmte Helena, wird in der Orthodoxie als Heilige verehrt, die war eigentlich Wirtshaustochter vom Balkan auch noch. Und die konnte also nicht von einem Hocharistokraten im Römischen Reich geheiratet werden. Und Diokletian, der Oberkaiser, hat dafür gesorgt, dass Konstantins Vater eine standesgemäße Frau heiratete. Und die lebten dann alle unter einem Dach im Kaiserpalast in Trier. Sie können sich vorstellen, was Helena für unendliche Demütigungen von dieser jetzt nominell eigentlichen Frau erdulden musste und was das auch für Konstantin bedeutet hat, in solch einem Umfeld aufzuwachsen. Es gibt da Spekulationen, die sagen, deswegen ist Helena Christin geworden. Sie hat im christlichen Glauben einen Halt gefunden, der ihr erlaubt hat, diese unendlich fortwährenden Demütigungen überhaupt zu überleben, sozusagen. Also Jesus gewährt in seiner Seelsorge Freiheit und durchbricht an bestimmten Stellen dieses Korsett der gesellschaftlichen und religiösen Vorschriften. Dazu ein Beispiel. Jesus ruft Israel durch Wort und Tat ins Gedächtnis, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht ist und nicht der Mensch um des Sabbat willens. Darum scheut er sich nicht, Menschen auch am Sabbat zu heilen, weil eben die Heilung eines Menschen keinen Aufschub duldet. Das ist einer der Gründe, wieso er sich mit den Führern seines Volkes so verfeindet, weil die sehen die Identität Israels bedroht durch Jesu Seelsorge, weil eben der Sabbat das unterscheidende Merkmal, eines der unterscheidenden Merkmale zwischen Israel und den anderen Völkern, den heidnischen Völkern war. Und das, da wittern sie, dass es jetzt kritisch wird ja mit ihnen, wenn Jesus mehr Anhänger bekommt. Fünftens, ich glaube, dass es eine ganzheitliche Seelsorge ist, die Jesus betreibt. Da fällt zum Beispiel die große Zahl an Heilungserzählungen auf. Jesu Seelsorge-Gespräch war begleitet von Heilungen und Wundern. Also Seelsorge und Leibsorge gehören bei ihm zusammen. Dazu gehören auch die Dämonenaustreibungen und natürlich auch die Speisungswunder. Ich kann da jetzt leider im Einzelnen nichts dazu sagen, möchte aber eben auch darauf hinweisen. Also er sorgt auch, dass die Menschen, die ihm so lange zugehört haben, die er geheilt hat zum Teil, die er vielleicht auch seelsorglich im Gespräch irgendwie begegnet, denen er begegnet ist, dass sie auch was zu essen haben, bevor sie wieder gehen. Ja, das ist ja erstaunlich eigentlich, dass er sich kümmert um das Essen. Also bei einem Professor geht es eigentlich nur um den Kopf. Habe mich lange wirklich als Kopffüßler gefühlt. Also Kopf und Füße, das brauchte ich unbedingt, aber was dazwischen war, das fiel weg. Aber gut. Sechstens, Jesus betreibt Seelsorge als Existenzmitteilung. Ich habe den Eindruck, dass Jesus Menschen Einblick in sein Leben, nicht nur in sein Denken und Wollen, auch in sein Fühlen und überhaupt in das, was ihn zutiefst bewegt hat, gegeben hat. Das galt natürlich vor allem für die engeren Jünger, nicht nur die 12, wir wissen gar nicht, wie viele das insgesamt waren, 72, und es waren ja immer Frauen auch dabei, die ihn ausgehalten haben, etwas boshaft gesagt, ja. Also ohne vermögende, ledige Frauen wäre die Gemeinde Jesu gar nicht zustande gekommen und würde bis heute nicht existieren. Ja, das müssen wir immer mal sagen, damit das klar ist, ja. Und sie alle haben Jesus in ganz unterschiedlichen Situationen erlebt, bei Hochzeiten, auch bei Trauerfällen. Also Jesus war für ihn ein Seelsorger zum Anfassen. Ich denke manchmal, das ist vielleicht ein Unterschied zwischen Seelsorge und Therapie. Bei aller professionellen Distanz, die auch zur Seelsorge in bestimmter Weise nötig ist, dürfen wir sie doch in Richtung auf Existenzmitteilung, Anteilgabe auch von Zeit zu Zeit überschreiten. Das ist wenigstens meine Überzeugung. Dietrich Bonhoeffer schreibt in Widerstand und Ergebung, dass Jesus anders als Johannes der Täufer kein religiöser Mensch, sondern ein Mensch schlechthin gewesen war, der am alltäglichen Leben teilnahm. Ein interessanter Gedanke. Ja, er hat keine Sonderform von Leben geführt, sondern war wirklich ein Mensch wie andere. Deswegen ist ihm ja vorgeworfen, er sei ein Weinsäufer und ein Prasser, ja, ein Fresser und Weinsäufer. Also ich würde sagen, das ist das größte Kompliment, das die Menschen Jesus machen konnten. Ja, er war Mensch wie du und ich. Sie haben den hohen Gedanken der Inkarnation des Sohnes Gottes auf diese Weise, natürlich polemisch, zum Ausdruck gebracht. Jesus, sagt Bonhoeffer dann später, ist der Mensch für andere. Das ist der einfachste christologische Titel, den Bonhoeffer ihm gibt. Jesus teilt bewusst den Alltag und damit auch die Sorgen der anderen Menschen. So fängt es übrigens mit den ersten Jüngern an, die fragen in Johannes 1, wo bist du zu Hause? Und dann sagt Jesus, das kommt und seht, lädt sie also ein, mit ihm zu leben, ein Stück weit jedenfalls. Oder ganz am Ende seines Lebens gibt er seinen wichtigsten drei Jüngern Einblick in seine Todesnot. Jesus ist ja anders als Sokrates nicht wie ein Held gestorben. Wie ein Mensch ist er gestorben, auch da wieder. Ja? Er hat Schmerzen gehabt, er wollte nicht sterben. Aber im Gehorsam gegenüber seiner Berufung hat er das dann auf sich genommen und ist nicht geflohen. Denn er hätte in der Nacht im Garten Gethsemane das Staatsgebiet der römischen Provinz verlassen können. Im Schutz des Dunkels der Nacht. Aber er vertraut sich sozusagen seinen Jüngern an, wie es um ihn steht. Siebter Punkt, es geht Jesus in seiner Seelsorge letztlich um die Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Und das wird ja an vielen Stellen deutlich. Und er versucht, Menschen eben einzuladen, was das Doppelgebot der Liebe zum Ausdruck bringt. Sie sollen wahre Menschen werden, Gott lieben und ihren Nächsten. Und dann steht noch dieser Nachsatz, wie sich selbst. Das finde ich auch nicht ganz unwichtig, das haben wir lange übersehen in der christlichen Gemeinde, dass doch zu einer stabilen Identität, auch zu einer gesunden Seelsorge, wenn wir andere nicht eben letztlich zur Aufbesserung unseres Selbstwertgefühls missbrauchen, dass wir da uns selber auch ein Stück weit lieben müssen. Zinzendorf war einer der großen Seelsorger, der Graf Zinzendorf, der die Losungen erfunden hat, der hat darüber nachgedacht. Und er hat eine andere Erklärung, ich folge ihm aber an dieser Stelle nicht. Er hat gesagt, ja, das stimmt, mit dem wir sollen uns selber lieben, aber das sei ja von Natur aus sowieso gegeben. Und deswegen müssen wir das nicht so in den Vordergrund stellen. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Jedenfalls im 21. Jahrhundert kenne ich viele Menschen, die sich gar nicht selber lieben können und denen man erst einmal helfen muss, Ja sagen, zu sich selbst zu sagen. Letzter Punkt, Seelsorge im Horizont der Ewigkeit. Ja, wir leben ja in einer Zeit, die unter irgendwie einem also natürlich nicht weltweit, aber hier in Europa, die unter einem verschlossenen Himmel irgendwie existieren muss. Jedenfalls weithin verschlossenen. Und da kann uns vielleicht doch helfen, dass die Seelsorge Jesu darum bemüht ist, Menschen ein Leben unter dem offenen Himmel Gottes zu eröffnen. Also nur vielleicht ein Beispiel dafür, ist ein drastisches Beispiel, gebe ich zu. Die Eile etwa, die den Ruf in die Nachfolge Jesu kennzeichnet, zeigt folgende Geschichte. Da kommt einer zu Jesus und spricht zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Sie kennen die Fortsetzung. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das war natürlich in der Antike, auch heute, ein Affront gegen die Familie. Aber ich denke, dahinter steckt Jesu Bestreben, Menschen, die Maßstäbe klar zu bringen. Also die Ewigkeit, er selber, das ist entscheidend. Und alles andere tritt darin dahinter zurück. Ich glaube sogar, dass wenn die Ewigkeit im Zentrum steht unseres Denkens, dass dann auch die anderen Dinge des Lebens ihren richtigen Stellenwert bekommen. Die werden letztlich nicht abgewertet, wenn man das richtig versteht. Nochmal Bonhoeffer, der hat gesagt, er fürchtet, dass jemand, der, also er sagt es etwas anders, nur der mit einem Bein im Himmel der mit beiden Beinen auf der Erde steht, dass der auch mit beiden Beinen im Himmel sein wird. Also er will das deutlich machen. Wer ganz auf den Himmel, das eröffnet uns auch die Chance, wirklich die Erde ganz ernst zu nehmen. So, und jetzt noch der letzte Punkt, was wir heute von der Seelsorge Jesu lernen können. Ich sehe schon, ich habe meine Zeit etwas überstrapaziert, gell? Ich mache es kurz. Sie können ja alle mein Buch kaufen, dann können Sie es ja nachlesen. Nein, Scherz beiseite, so viel habe ich gar nicht dabei. Aber ist im Buchhandel gut zu kriegen. Erstens vielleicht, ich greife vielleicht zwei Sachen noch zum Schluss raus. Erstens Voraussetzung dafür, dass die Seelsorge Jesu, wie sie uns in den Evangelien vor Augen gemalt wird, unsere Seelsorge heute zu inspirieren vermag, ist, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger die Texte und Geschichten der Evangelien regelmäßig meditieren und in ihnen zu leben beginnen. Es geht mir gar nicht darum, sie jetzt zu einem täglichen Bibellesequantum verführen zu wollen. Ach, es ist nützlich, die Bibel zu lesen, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir jetzt darum, dass sie irgendwie an einzelnen Geschichten sich festmachen und mit denen in ihren Alltag gehen, dass sie über längere Zeit eine Geschichte, vielleicht einen Monat lang oder so, mal mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, so auch ihre Seelsorgebegegnungen, die da mit hineinnehmen. Ich denke, dass sie dadurch verwandelt werden, selber, und neue Inspiration für ihre Seelsorge bekommen. Nicht gar nicht, dass sie diese Geschichte unbedingt im Seelsorgegespräch dann einbringen müssten. Das kann auch manchmal sein, aber darum geht's gar nicht. Sie müssen lernen, wir müssen lernen, mit diesen Seelsorgegeschichten Jesu zu leben. Und das Zweite, was ich noch rausgreifen möchte, das ist der Punkt, die These 3. Obwohl in den Evangelien es heißt, dass Jesus wusste, was im Menschen war, stellt sich doch seine Seelsorge nicht als Wegweisung, sondern als Wegbegleitung dar. Manche waren von Ihnen in den Alpen im Urlaub. Ein Wegweiser, der ist starr. Der steht und bleibt stehen und er zeigt, wo es lang geht. Ein Wegbegleiter, der weiß nicht ganz genau, in welche Richtung der Weg geht, aber er geht mit. Vielleicht weiß er die Richtung, er geht mit. Und das, finde ich, ist doch das Erstaunliche bei Jesus, dass er den Seelsorgesuchenden nicht von vornherein sagte, was ihnen half, sondern sich auf eine Wegbegleitung einließ. Natürlich ist die interessanteste Geschichte dazu seine Begegnung mit der Syrophönizierin in Markus 7 oder auch mit dem Hauptmann von Kapernaum in Matthäus 8. Die Griechin bittet Jesus, ihre Tochter von einem nicht näher beschriebenen Geist zu befreien. Und Jesus lehnt das radikal ab. Ich bin nur Israel verantwortlich. Und dann bringt sie fertig, dass Jesus umdenkt. Ist ja erstaunlich, ja, ist ein Skandal eigentlich, dass ein Rabbi belehrt wird von einer Frau und auch noch von einer ausländischen Frau. Also da wird noch eins draufgesetzt. Und er lässt sich darauf ein. Sie ist allerdings sehr schlau und sehr humorvoll, das muss man sagen, ja. Und bringt ihn dahin, dass, ja, und er sagt sogar ausdrücklich, Jesus sagt ausdrücklich, dass die Antwort der Frau ihn dazu gebracht habe, ihrer Tochter zu helfen. Also wenn Jesus das sogar erlebt, dann finde ich, ist das für uns als Seelsorger und Seelsorgerinnen auch wichtig. Es ist nicht ein einseitiges Lerngeschehen, sondern es ist eben doch immer wieder auch gegenseitig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Wow. Sage ich einfach mal wow, sehr beeindruckend. Wir haben ja gar nicht kooperiert und manches hat die BTS irgendwie schon umgesetzt. Es waren aber viele neue Impulse und ich muss jetzt als auch Leitung die Uhr ein bisschen im Blick haben. Deshalb möchte ich Folgendes vornehmen. Also wir haben ja gesagt, es sind Fragen möglich. Und jetzt möchte ich eine Abgrenzung vornehmen. Wir haben heute Nachmittag noch die Möglichkeit, über den Vortrag richtig zu sprechen, den mit unseren eigenen Erfahrungen zu verknüpfen, also quasi, oder was wir gehört haben bei anderen. Dafür soll jetzt kein Raum sein, ne? Weil wir so begrenzt Zeit haben. Aber wenn Sie noch eine Frage haben, jetzt direkt an ihn, die Chance, einen Professor zu fragen. Diese Fragen würde ich gerne hören und unser Studienleiter, der Daniel Großmann, hat ein Mikrofon und es ist einfach, wer schon sagt, das hätte mich jetzt interessiert in dem Zusammenhang, meldet sich und der Daniel wird mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Also ich sage immer in der Kursleitung, ich unterrichte mit Herzblut. Okay, wenn es gar keine Fragen gibt, dann gehe ich davon aus, dass ich so gut erklärt habe.
Ja,
ist es vielleicht, ob ich eine? Ja, das wäre doch gut. Da war vorher eine, da war tatsächlich vorher eine kurz im Gehirn. Schade, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber der Herr Kuka, Daniel Christian Kuka, hat eine Frage. Vorne sitzt er und ja, gut.
Ich dachte zum Eisbrechen. Stand ja auch in Ihrem Vortrag, oder Sie haben es ja gesagt, dass eben Seelsorge ohne Methode, ne? Und dann kann man, also ich für mich habe gesehen, er hat so viele Methoden, weil er die Komplexität des Menschen kennt und es ist schwierig dann daraus eben Schritte abzuleiten, wie wir es machen sollen. Aber diese Kann es dann sein, dass wenn wir eben, Sie haben es ja auch empfohlen, wenn wir die Seelsorge Jesu studieren in den Evangelien, dadurch eben diese Komplexität erleben und durch dieses Erleben vielleicht dann auch durch Jesus, der ja noch da ist in uns, vielleicht was von ihm also anwenden, ja, auch ohne Methode, obwohl es natürlich wiederum die Aufgabe von später in der Gruppe auch sein wird, zu schauen, wie die Methodik der PTS damit, sage ich mal, in Verbindung gebracht werden kann. Aber ist es so, dass die Reichhaltigkeit von dem, wie Jesus gehandelt hat, uns zum Vorbild wird und wir in der Begegnung mit dem Ratsuchenden durch Jesus in uns dann auch diese Freiheit bekommen, Jesus Ausdruck zu verleihen?
Sehr gute Frage, muss ich sagen. Also ich stelle mir das tatsächlich so vor und habe es auch selber so erlebt, dass mich die Beschäftigung mit diesen Seelsorgegeschichten Jesu aus den Evangelien, die ja doch irgendwie so das Vehikel auch seines Geistes sind, gut reformatorisch, ja, das Wort Gottes ist sozusagen das Mittel, das der Geist benutzt, um uns Erkenntnisse zu geben und für die Wirklichkeit Jesu und sein Handeln aufzuschließen, dass das tatsächlich uns helfen kann, freier zu werden, beispielsweise Menschen gegenüber, und doch gewisse Festlegungen, wie er oder sie sein muss, dass das etwas zurückzustellen, ja. Also das würde ich sagen, mindestens das.
War da hinten noch eine Frage? Daneben. Oder daneben? Ja. Ah, da hinten, Lore Haug.
Ich fand es sehr interessant, dass Sie sagten, Sie bevorzugen jetzt im Älterwerden, aus welchen Gründen auch immer, eher das Gottesbild des Hirten wieder. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren meine Abschlussarbeit in der BTS-Ausbildung über die Gottesbilder im Verhältnis zu unserer Persönlichkeitsstruktur bearbeitet, sehr gründlich, an vielen Beispielen durch die Seelsorge. Und da habe ich dann auch herausgefunden, dass zum Beispiel, ist jetzt natürlich heute allgemein bekannt, ein Mensch, der sehr streng mit sich umgeht oder zu Zwängen neigt, eher ein strenges Gottesbild hat. Und jemand, der eben anders aufgewachsen ist, vielleicht dann den Freund hat. Das heißt ja, wenn es uns gelingt, dem Menschen zu helfen, dass er eine Veränderung erfährt in seiner Persönlichkeit, dann kann es sein, dass er ein anderes Gottesbild bevorzugt. Also auch mir ist es so gegangen. Ich hatte in meinem vorherigen
Augenblick, ich muss ein bisschen jetzt auf die Uhr schauen.
Den Satz muss ich fertig machen. Ja. In meinem vorherigen geistlichen Leben den Freund nicht kennengelernt. Erst danach fiel mir das auf in Johannes. Wollte ich nur ergänzen.
Wunderbar. Okay. Darf ich da noch ganz prima noch was ergänzen dazu? Das ist vielleicht ja auch der Grund, wieso es so unterschiedliche Bilder und Titel für Jesus in den Evangelien gibt. Ja? Weil nicht jeder Titel, nicht jedes Bild zu jeder Zeit für jeden passt.
Eine letzte Frage. Ja, ja, wir haben tatsächlich, da wäre noch eine.
Ich versuche es kurz zu machen. Mich hat Ihre Theorie, Ihre Erkenntnisse begeistert. Und mir stellt sich einfach die ganz persönliche Frage, sind Sie auch Seelsorger? Weil das haben Sie nicht benannt, als Frau Altstedt Sie fragte, und das hat mich einfach bewegt.
Ja, das kann ich gern darauf antworten. Also ich bin ja praktischer Theologe an der Theologischen Fakultät in Leipzig. Und Theologische Fakultät, Sie haben das richtig gesagt, ist die Evangelisch-Theologische Fakultät, aber wir haben halt keine katholische, deswegen lassen wir das weg. Aber wir sind Lutherische Fakultät. Und es ist so, dass ich als praktischer Theologe gegen den Namen für die Theorie der Praxis zuständig bin. Ja, aber wir sind ein Zusammenschluss, verzeihen Sie, dass ich da so ein bisschen ausholen muss, aber ich mache es kurz, der kirchlichen Hochschule, die es zu DDR-Zeiten unabhängig vom Staat gegeben hat, in Leipzig und der Sektion Theologie der alten Fakultät an der Karl-Marx-Universität, so hieß die Uni früher. Und deswegen haben wir tatsächlich, versuchen wir, Theorie und Praxis etwas miteinander zu verbinden. Und natürlich habe ich persönlich Seelsorge. Die Studierende trauen sich nur, wenn es ganz besonders schwierige Sachen sind. Und ich verweise meistens dann, ja, weil ich habe so ein paar im Umfeld, Frauen und Männer, an die ich Studierende dann verweise. Gerade wenn ich geistliche, oder wenn ich den Eindruck habe, es braucht Begleitung oder es braucht Therapie oder jedenfalls Formen von Therapie. Aber ja, tue ich.
Ich bin in einer Dilemmasituation. Ich unterbreche nicht gerne Menschen und ich winke auch ungern Fragen ab. Da wäre noch eine. Ich weiß aber, dass Professor Dr. Zimmerling ein gefragter Mann ist. Er war in dieser Region schon länger. Das heißt, er hat jetzt auch den Wunsch, sich mit Menschen zu treffen, die er aus einer anderen Zeit kennt. Und das bricht mir fast das Herz.
Nein, also eine Frage, das ist kein Problem.
Ist kein Problem. Okay, das heißt, wir müssen das nachfolgende Programm ein bisschen umstellen.
So.
Macht nichts. Eine Frage,
Ecki
Reimann. Also Daniel sprintet.
Das wäre jetzt komisch.
Ja.
Ich mache es ganz kurz. Sofern wie das möglich ist.
Ja, Herr Professor, vielen Dank auch für Ihren Vortrag, hat mich sehr angesprochen. Ich würde gern trotzdem nochmal auf die Methodenfrage zurückgehen, weil die bewegt mich an der Ecke einfach in besonderer Art und Weise. Und da würde ich einfach eine Frage stellen, würden Sie dem eventuell zustimmen, zu sagen, es gibt eine Methodik, die man vielleicht so beschreiben könnte, ganz nah am Menschen und ganz nah am Wort Gottes. Ganz nah am Menschen würde eben die Individualität des Menschen mit berücksichtigen und sehen, dass ich nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann, dass ich da dann verschiedene Zugänge brauche, aber dass ich das im Blick habe, als Methodik ganz nah am Menschen zu sein, um aufzunehmen, wer ist er, ihn kennenzulernen. In der BTS sehe ich das eben in unserer Diagnostik und gleichzeitig, um eine Richtung hinzukriegen, ganz nah am Wort Gottes, dass man das als eine Methodik eventuell beschreiben könnte.
Da kann ich natürlich nichts dagegen sagen, weil das ist auf jeden Fall richtig. Nur vielleicht ist meine Zielrichtung irgendwie eine andere. Dieses Buch, das ist ein etwas durch Corona zu groß gewordenes Unterkapitel eines Seelsorgebuches, das ich so am Ende meiner Dienstzeit schreibe. Und da ist mir aufgefallen, es gibt da ein Kapitel Geschichte der Seelsorge, Theologie der Seelsorge, Praxis der Seelsorge. Das sind die drei Kapitel. Und da ist das Eingangskapitel für Geschichte der Seelsorge nach so methodischen Vorbemerkungen eben dieses Jesus als Seelsorger natürlich sehr komprimiert. Und ich möchte gerne, dass das so durch die Klasse, Zugänge zur klassischen Seelsorgetradition so ein Bild entsteht, wie bei einem Mosaik, dass erst vielleicht aus der Entfernung erkennbar wird, was sozusagen die Richtung ist, die Kontur. Und insofern wehre ich mich ein bisschen dagegen, das zu sehr einzudampfen auf, was Sie gesagt haben. Obwohl ich persönlich das gut finde, ja, das ist in Ordnung, was Sie sagen. Aber wahrscheinlich habe ich so einen Vorbehalt und denke immer, naja, so wie der Mensch, so ist auch die Seelsorge etwas reicher noch, als wenn man es in diese, es ist mir zu brühwürfelmäßig. Ich weiß, jeder Seelsorger muss versuchen, Brühwürfel zu finden, zur Lehre. Aber ich sage immer, ich muss Homiletik, Predigtlehrer unterrichten, keine Brühwürfel von der Kanzel, wohlschmeckende Brühe. Und ich habe jetzt da eher wohlschmeckende Brühe vor Augen.